HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Why is this night different from all other nights? Why?
Hang on. Zu Pessach am Sederabend sitzt die Familie um den Tisch. Es wird gegessen und gesungen, die Haggadah gelesen. Die Jüngsten am Tisch werden ermuntert, Fragen zu stellen. Ausgehend von der Frage, warum diese Nacht anders sei als andere. Doch dabei bleibt es nicht, sagt Sandra Anusiewicz-Beer, die das Zacharias Frankl College in Potsdam leitet.
Am Anfang steht die Frage danach, wer wir sind und woher wir kommen und was wir wollen. Also Frage ist eigentlich gleichzusetzen mit dem Nachforschen nach Identität. Und deshalb denke ich, ist das Modell des Fragens so essentiell und so aktuell, also einfach zeitlos.
Sich zu Pessach an den Auszug aus Ägypten zu erinnern, die Frage zu stellen, wie alles anfing und was das mit einem selbst zu tun hat, und warum es so wichtig ist, in die Geschichte der langen jüdischen Tradition hineingeschrieben zu sein, ist geradezu konstitutiv für das Judentum. Und damit auch die Frage, wer zu dieser Gemeinschaft gehört, wer jüdisch ist. Sie ist so alt wie das Judentum selbst.
Maxim Biller sagt, ich sei kein Jude. Vielleicht sollten wir auch mal über innerjüdische Diskriminierung sprechen.
Dieser Tweet des Dichters, Autors und Aktivisten Max Czolek, abgesetzt im vergangenen September, hatte es in sich. Maxim Biller, selbst erfolgreicher jüdischer Schriftsteller und Kolumnist, hatte seinem Autorenkollegen vorgeworfen, gar nicht jüdisch zu sein, denn er habe keine jüdische Mutter. Was als Fehde unter Autorenkollegen begann und über Wochen durch die Feuilletons zog, weitete sich zu einer grundsätzlichen Frage aus. Wie gehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland mit Kindern um, die zwar einen jüdischen Vater haben, aber nicht eine jüdische Mutter? Wer jüdisch ist, regelt das Religionsgesetz, die Halacha. Und demzufolge ist jüdisch, wer eine jüdische Mutter hat. Kinder jüdischer Väter, sogenannte Vaterjuden, müssen formell übertreten, einen sogenannten Giur machen, wollen sie Mitglied einer Gemeinde sein. Dies hat ganz praktische Folgen. Etwa wenn es um die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Feriencamps, den sogenannten Machanot, geht. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, findet diese Praxis problematisch.
Das tangiert die Lebenswelten von jungen Jüdinnen und Juden, die zu jüdischen Schulen beispielsweise gehen, die zum Teil auch zu Hause Hebräisch sprechen, die fühlen sich jüdisch. Und dann an bestimmten Stellen werden ihnen Riegel geschoben und dann gehören sie nicht dazu. Und paradoxerweise, es geht gar nicht um den religiösen Ritus. Es geht nicht darum, dass sie nicht mit den anderen Jugendlichen beten dürfen oder in die Synagoge gehen, sondern es geht um basale Sachen, soziale Sachen. Und hier verstehe ich nicht, warum hier so ein diskriminierendes System etabliert wurde. Aber das ist spätestens jetzt die Zeit, das zu beenden.
Wer vollwertiges Mitglied einer jüdischen Gemeinde sein möchte, aber nur einen jüdischen Vater hat, muss sich einem langwierigen und schwierigen Prozess stellen. Bis hin zu einer förmlichen Prüfung vor einem Rabbinatsgericht.
Ich kenne auch aus der Praxis sehr viele Beispiele, wo für Jugendliche unangenehme Situationen entstanden sind. Wo gezweifelt wird, dass bei denen zu Hause beispielsweise koscher gegessen wird, wo ihnen mangelnde Wissen unterstellt wird und viele andere Sachen. Das ist alles anders als Lappalie vor Jugendlichen und das bringt sie und das tragen sie mit noch Jahrzehnten danach.
Max Czolek gilt spätestens seit seinem Buch »Disintegriert euch« als streitbarer linker Intellektueller. Dabei wird er wahrgenommen als eine wichtige jüdische Stimme in Deutschland. Tatsächlich jüdisch? Hier fängt die Sache an, kompliziert zu werden. Czoleks Vater war Chef des DDR-Aufbauverlags und Sohn eines jüdischen Kommunisten, der Dachau überlebt hat, also ein Vaterjude. Czolek erzählt gern die Geschichte, wie sein Vater ihm am Kinderbett jüdische Partisanenlieder vorgesungen habe. Er selbst sieht sich als Jude. Doch reicht diese persönliche, biografische Erfahrung aus, um als jüdisch anerkannt zu werden? Halachisch betrachtet ist Czolek als Sohn eines sogenannten Vaterjuden kein Jude.
Vater Jude, ja, das ist ja überhaupt kein halachischer Begriff, sondern es ist ein soziologischer Begriff.
Sandra Anusiewicz-Beer hat an der Jüdischen Oberschule in Berlin, auf die auch Max Czolek ging, promoviert und sich eingehend mit Fragen zur jüdischen Identität beschäftigt.
Als soziologischer Begriff muss man natürlich anerkennen, diesen Erfahrungsraum, der sich damit verbindet. Also wenn jemand einen jüdischen Vater hat und eine nichtjüdische Mutter, dann kann dieser Person natürlich der Erfahrungsraum, wie das ist, mit einem jüdischen Vater aufzuwachsen, niemand absprechen.
Das zeigen gerade familiäre Erfahrungen von Flucht und Verfolgung, von Holocaust-Schicksalen, die prägend für die eigene Identität sein können. Anusiewicz-Beer beschreibt das Judentum als eine Art Gebäude, zu dem man Zugang findet, wenn man den Zahlencode des Türschlosses knackt. Qua Geburt durch eine jüdische Mutter oder durch intensives Lernen der hebräischen Sprache, der Gebote, der jüdischen Tradition und Geschichte.
In diesen spezifischen Erfahrungsraum kann natürlich auch niemand hinein, der sozusagen nicht diesen jüdischen Elternteil und diese Erfahrung gemacht hat. Aber es ist und bleibt eine soziologische Kategorie und damit eben kein Recht, kein Anrecht auf halachische Anerkennung. Das ist das, was wir ganz klar unterscheiden müssen.
Die Problematik der Vaterjuden mit all den halachischen Fragen und Folgen für die jüdische Gemeinschaft wird seit langem diskutiert. Zumal mit der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion viele Jüdinnen und Juden ins Land gekommen sind, die kaum noch einen religiösen Bezug zum Judentum hatten, wohl aber aufgrund der Familiengeschichte eine jüdische Identität bewahrt haben. Dem Zentralrat der Juden in Deutschland ist dieses Dilemma bewusst. Präsident Josef Schuster drängt seit langem auf einen vereinfachten Übertritt für jüdische Zuwanderer, die keine jüdische Mutter haben. In einem Gespräch für den Deutschlandfunk sagt er Anfang 2020:
Der Vorschlag oder die Anregung, die ja nicht nur erst von mir kommt, schon auch meine Amtsvorgänger immer wieder ja fast eingefordert haben, findet, so habe ich das Gefühl, nicht so ganz den Widerhall bei der orthodoxen Rabbinerkonferenz, wie ich es mir eigentlich wünschen würde.
Ein argentinisches Steakhouse irgendwo in Berlin. Alina und ihre zwei Begleiter essen zu Abend. Vlad, ein junger russischsprachiger Jude, bestellt ein Steak. Well done. Er ist koscher und so will er es auch im Steakhouse halten. Zu seinem Steak wird Baguette mit Butter gereicht. Vlad, das ist aber gar nicht koscher. Wieso? Zwischen dem Fleisch und der Butter ist doch eine Schicht Brot, die das neutralisiert.
Alina Gromova ist noch heute verblüfft über die Reaktion von Vlad, einem aus Vilna stammenden Juden, der 1994 im Alter von 12 Jahren nach Deutschland kam. Koscher Light nennt sie das, was Vlad mit seinem Steak gemacht hat.
Koscher Light bedeutet, dass man sehr kreativ, auch sehr selbstbewusst mit der Tradition umgeht und dass man Religion nach dem eigenen Lebensstil richtet.
Die besondere Erfahrung der Zuwanderergeneration habe vielschichtige Identitäten herausgebildet, sagt die Ethnologin Gromova.
Im Mittelpunkt steht bei dieser Generation nicht die Religion oder die Ethnizität, nicht diese großen Erzählungen, sondern tatsächlich Teilaspekte. Das ist entweder Religion oder Geschichte oder Partnervermittlung, Essen. Und man greift solche Teilaspekte heraus. Man schafft hybride Lebensstile, man jongliert mit verschiedenen Bausteinen.
Alina Gromova war 17 Jahre alt, als sie 1997 nach Deutschland kam. Geboren ist sie in der Ukraine und hat dann zunächst in Israel gelebt, wo sie eigentlich auch gern bleiben wollte. Doch es kam anders. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin. Ihre Großeltern hatten einen großen jüdischen Freundeskreis.
Für mich ist das Jüdischsein durch Elemente aus sowohl aus Religion als auch aus Kultur, als auch aus Familiengeschichte bestimmt. Es ist das, was ich tagtäglich in meiner Familie lebe. Ich zünde am Freitag Kerzen an und es gibt ein Essen. Man hält nicht zwanghaft an allen Regeln. Es ist tatsächlich eher ein symbolischer Teil meines Lebens, der aber ganz fest ist. Man weiß letzten Endes, wo man hingehört. Es schließt aber gar nicht aus, dass ich auch andere Traditionen lebe und auch andere Feste feiere. Ich habe einen sehr hybriden Lebensentwurf.
Greta Zehlenaar steht in ihrer Küche und bereitet eine goldene Joich zu, eine jüdische Hühnersuppe.
Weil ich in meiner Freizeit auch sehr gerne koche, ist das Jüdische für mich auch die Küche. Es interessiert mich beispielsweise, was meine Uroma gekocht hat, ob es bestimmte Rezepte gab, die man in Städteln gekocht hat. Und wenn ich diese dann versuche nachzukochen, fühle ich mich ihr nah und somit auch dem Judentum nah, da es ja ihre Lebenswelt war.
Greta Zehlenaar war 6 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie 1996 nach Deutschland eingewandert ist. Sie hat den umgekehrten Weg ihrer Urgroßmutter gewählt, die Berlin einst gen Odessa verließ. Über das Schicksal der Auswanderung aus der ehemaligen Sowjetunion, den Schwierigkeiten bei der Ankunft in Deutschland, damals in den 1990er Jahren, wurde in ihrer Familie lange Zeit kaum gesprochen.
Es war kein Tabuthema, definitiv nicht, aber es war mir, glaube ich, als Kind irgendwann mal nicht mehr so wichtig. Da zählten einfach andere Dinge wie Alltag, gute Noten, Schule, Freunde. Und für meine Eltern war es, glaube ich, auch eine anstrengende Zeit, die sie auch erstmal ruhen lassen wollten.
Sie ging in die jüdische Grundschule, später lernte Zehlenaar auf einem bilingualen Gymnasium. Ihren Eltern, die in der Sowjetunion kaum mit dem Judentum in Berührung kamen, habe sie das Judentum wieder ein Stück näher bringen können.
Es war ihnen nie wichtig, dass ich religiös werde, aber das ist eventuell auch Teil meiner Identität werden kann. Ich habe dann diese Religion mit nach Hause gebracht und sozusagen mehr oder weniger meinen Eltern neu beigebracht. Aber es hat in meinem eigenen Leben dann eine immer weniger spielende Rolle getragen, Religion an sich. Die Machanot und die Grundschule, aber eben auch das familiäre Zuhause, die Geschichten von der Oma, die jüdischen Lieder, das aschkenasisch-jüdische Essen.
Die Verbundenheit zu seiner russisch-jüdischen Familiengeschichte spürt auch Ben Shapiro, obwohl er in Deutschland geboren wurde. Er ist nach der Schule für 1 Jahr auf eine Talmud-Schule in Moskau gegangen. Eine sehr intensive Erfahrung, an den Ort seiner Familie zurückzugehen, sagt Ben Shapiro.
Aber dennoch ist es dann doch diese Erfahrung, irgendwie hier aufgewachsen zu sein, in einer Familie, die eben sehr stark kulturell russisch, jüdisch, wie auch immer geprägt ist, in einem deutschen Umfeld. Und das prägt natürlich auch sehr stark und weckt auch natürlich ein Interesse, sich dann irgendwie damit auseinanderzusetzen, irgendwie zu verstehen, wieso manche Dinge in der Familie anders sind. Und jetzt zu sehen auch, was irgendwie die familiären Besonderheiten sind und was tatsächlich mit der Kultur oder mit der anderen einfach Sozialisation meiner Eltern zu tun hat.
Hanna Weiler wurde im weißrussischen Witebsk geboren. Sie kam 2005 nach Deutschland. Ein Teil ihrer Familie stammt aus der Ukraine. Der gegenwärtige Krieg geht ihr sehr nah. Er werfe noch einmal neu Fragen zur Identität auf.
Die Ukraine ist für mich irgendwie immer das Land gewesen, in dem meine Familie es geschafft hat, die Shoah zu überleben, weil sie sich dort versteckt haben. Also ganz, ganz viele Geschichten in meiner Familie haben in der Ukraine stattgefunden. Also es ist sehr schwierig. Man fühlt sich wie in so einem Spagat zwischen mehreren Fronten. Und ich glaube aber auch, dass das diesen ganzen Prozess nochmal katalysieren wird und dass wir uns jetzt noch mehr mit unserer post-sowjetischen Identität beschäftigen werden.
In den letzten Jahren habe sich manches in der Wahrnehmung der eigenen Geschichte verschoben.
Das haben ganz viele jüdische Studierende gemeinsam, dass viele von uns eine Phase hatten, in der wir krampfhaft versucht haben, deutsch zu sein, jüdisch und deutsch. Ja, wir haben so alles Mögliche getan, um so integriert, wie es nur geht, zu erscheinen. Wir haben uns für unsere Eltern geschämt. Wir wollten kein Russisch mehr in der Öffentlichkeit sprechen und so weiter und so fort. Und erst in den letzten Jahren bricht es so ein bisschen auf.
Die migrantische Perspektive, über 90% der Mitglieder der jüdischen Gemeinden sind von der Zuwanderergeneration getragen, rücke für viele wieder stärker ins Bewusstsein, sagt Weiler.
Und erst in den letzten Jahren verstehen wir irgendwie dieser sowjetische Background, diese russische Muttersprache, das ist ein Teil von uns. Und wir fangen irgendwie an, das wieder zu entdecken. Und es entwickelt sich fast schon so eine Nostalgie nach diesem russischsprachigen und nach dem Zuhause, das man aufgegeben hat, egal ob man das in der Ukraine oder in Russland oder in Belarus aufgegeben hat.
Aaron Schuster, der Leiter der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, weiß um die Probleme, die sich aus dem unklaren Status Vater jüdischer Kinder ergeben. Das Bild verschlossener Gemeinden weist er jedoch zurück. In den vergangenen Jahren habe sich einiges getan. Er verweist auf die jüdischen Kindergärten und Schulen, die auch vaterjüdische Kinder besuchen können. Und auch zum Chanukka-Fest in der Gemeinde sei jeder willkommen. Dass es Erleichterungen für den Übertritt von Vaterjuden geben müsse, sei aber klar. Er sieht hier vor allem die Rabbiner in der Verantwortung.
Aber ich glaube tatsächlich, dass wir gerade was die Ausgestaltung von Giurim angeht, für diese Zielgruppe bisher zu wenig getan haben. Das können tatsächlich die Verantwortlichen in jüdischen Verbänden und Gemeinden selbst nicht lösen, sondern es ist ein religiöses Thema und daher brauchen wir diejenigen, die im Judentum auch die religiöse Verantwortung übernehmen und das sind die Rabbiner.
Sandra Anusjewitsch-Beer erinnert sich an die Geschichte einer Absolventin der jüdischen Oberschule in Berlin. Diese ehemalige Schülerin, nicht jüdisch, lernte auf der Schule ihren späteren Partner kennen, jüdisch. Sie bekommen ein Kind, trennen sich wieder. Der Vater möchte, dass das Kind jüdisch aufwächst. So ist es schließlich die Mutter, die mit ihrem auf der jüdischen Oberschule gewonnenen Wissen dem Kind das Judentum vermittelt. Bei Familienfeiern ist sie die Einzige, die dem Jungen die Brachot ins Ohr flüstern kann.
Das wirft natürlich auch ein Licht auf die Gesamtsituation in Deutschland. Da haben wir eben diesen Fall. Ja? Wir haben einen Jungen, der halachisch gesehen nach dem jüdischen Religionsgesetz ja eigentlich auch gar nicht jüdisch ist und von seiner nicht-jüdischen Mutter aber die religiösen Voraussetzungen beigebracht bekommt. Und was wird denn aus diesem Kind? Wie wird sich dieses Kind einmal verorten? Ja? Wie wird es sich selber sehen? Und welche jüdische Identität wird es ausprägen? Das ist durchaus eine spannende Frage. Und ich glaube, dass die Schule da hier eine wichtige Rolle spielt in dieser Herausbildung eines neuen Judentums in Deutschland.
Manche junge Jüdinnen und Juden finden auf die schwierigen Fragen um Status und Anerkennung, aber auch mit Blick auf Teilhabe, ihre Antwort längst nicht mehr in den etablierten Strukturen der jüdischen Gemeinden.
Die Leute mögen das hier, weil sie eine Verbindung zum jüdischen Leben und zu ihrer jüdischen Identität finden, ohne in eine Synagoge zu gehen, die doch manchmal recht formal und einschüchternd wirkt.
Rebecca Blady ist Rabbinerin. Seit gut 3 Jahren lebt sie mit ihrem Mann Jeremy und der kleinen Tochter in Berlin. Sie haben hier etwas auf die Beine gestellt, was Blady selbst als eine Art Home-Based Judaism bezeichnet. Eine Gemeinschaft, deren Mittelpunkt nicht ein Gemeindehaus oder eine Synagoge ist. Der Mittelpunkt von Base Berlin ist das heimische Wohnzimmer des Rabbiner-Ehepaares Rebecca Blady und Jeremy Borowitz.
Wir zeigen eine Alternative auf, dass Judentum sehr persönlich sein kann und die Leute können das für sich mit nach Hause nehmen und daraus wirklich ihr eigenes machen.
Base ist Teil der jüdischen Studentenbewegung Hillel International. Zu den einzelnen Events finden mal 10 oder auch mal 40 Menschen zusammen. Jüdische Studierende, junge Erwachsene und Familien. Einige kommen regelmäßig, andere hin und wieder. Englisch ist quasi Verkehrssprache, man hört aber auch Russisch oder Spanisch, Hebräisch oder Ungarisch. Angeboten werden Seminare zum Talmud, Meditationskurse, gemeinsame Schabbat-Dinner.
Das Besondere an Base Berlin ist für mich die Gastfreundschaft, die man dort erlebt. Also man wird dort willkommen geheißen. Man wird eingeladen und die Atmosphäre ist einfach warm und herzlich. Und das ist was, was man einfach nicht überall in jüdischen Einrichtungen findet.
Rebecca und ihr Mann Jeremy verstehen sich als Modern Orthodox. Sie halten sich eng an die Halacha und sind doch offen für Menschen, die ihr Judentum anders leben wollen. So finden Jüdinnen und Juden aus den verschiedenen religiösen und biografischen Backgrounds zu Base, sagt Nina Peretz von der Synagoge Frenkelufer.
Einerseits sind Menschen eingeladen, egal wo sie gerade in ihrer jüdischen Reise stehen. Also es wird nicht gefragt, wie 100% halachisch-jüdisch jemand ist oder ob man gerade noch im Konversionsprozess ist oder auch der nicht-jüdische Partner von jemandem, der jüdisch ist.
Als Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion steht Anna Staroselski im Fokus der Öffentlichkeit. Im letzten Jahr war sie Gast in der Talkrunde von Markus Lanz, bei der es um die Debatte zum Antisemitismus unter Muslimen ging. In einem solchen Rahmen als Gesprächspartnerin eingeladen zu sein, als eine, die ein Gefühl für die Empfindungen in der jüdischen Community mitbringt, sei wichtig und hilfreich, sagt sie. Nicht selten jedoch werde sie, gerade im politischen Bereich, auf eine Weise als die Jüdin wahrgenommen, die sie als unangenehm empfinde.
Und das kommt schon durchaus häufig vor, dass ich vor allen Dingen über das Jüdische gefragt werde oder vor allen Dingen als Jüdin wahrgenommen werde, obwohl ich mir wünschen würde, dass ich für meine Gedanken und Ideen und ja, Themen, die mich beschäftigen, dass ich dafür wahrgenommen würde, als über den Aspekt, dass ich Jüdin bin.
Anna Staruselski lebt observant. Das heißt, sie hält sich, so gut es geht, auch in ihrem Alltag an die Halacha.
Ich würde mich als traditionelle Jüdin bezeichnen. Häufig bete ich auch mit meinem Siddur. Ich finde das sehr, sehr schön, weil das so ein, wie sagt man, so ein spiritueller Moment ist, wo ich nochmal in mich gehen kann. Und ich finde das schön, im Alltag mal so einen Cut zu machen. Und ja, mir ist die Tradition sehr, sehr wichtig.
Ihre Eltern sind in der Sowjetunion mit der jüdischen Tradition kaum in Berührung gekommen. An ihrer Schule in Stuttgart war Anna die einzige Jüdin. Aber sie besuchte den jüdischen Religionsunterricht und lebte ein halbes Jahr in Israel.
Also mein Bruder und ich haben die Tradition auch ein bisschen wieder nach Hause gebracht. Meine Eltern finden das natürlich total schön, weil es jetzt sehr viele Anlässe gibt, als Familie zusammenzukommen. Und wir diskutieren auch viel und tauschen uns aus und stellen uns auch immer die Frage, wie man die jüdische Tradition mit der modernen Welt verbinden kann.
Unmittelbare Erfahrungen mit Antisemitismus hat Anna Staruselski nicht gemacht. Wohl auch, weil sie für Außenstehende nicht sichtbar als Jüdin zu erkennen ist. Sie erlebe jedoch Diskussionen zum Nahostkonflikt, wo schnell antijüdische Stereotype zum Vorschein kommen. Michael Greuß wuchs in Donbass auf. Ende der 1990er Jahre kam er als Kind nach Deutschland. Greuß hat Politik studiert und ist heute in der Berliner SPD aktiv.
Ich habe drei Heimaten. Ukraine ist die Heimat, wo ich geboren wurde, das ist klar. Deutschland ist meine Heimat, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier zur Schule gegangen bin, in die Universität, weil ich hier Steuern zahle, weil ich Teil dieser Gesellschaft bin, in der Partei engagiert bin und so weiter. Und Israel ist meine historische Heimat. Das ist ein Teil meiner Identität. Das ist ein Streben, was tief verwurzelt im jüdischen Bewusstsein ist. Diese Sehnsucht nach Israel, nach dem Eretz Israel, sitzt auch in mir ganz tief.
Zu jedem 9. Mai, dem in Russland begangenen Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, geht Michael Greuß zur Gedenkzeremonie am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Treptower Park.
In der Familie von meinem Opa, der im Ghetto war, den ich sehr viel und sehr oft darüber gefragt habe. Er hat dort überlebt, auch meine beiden anderen Omas waren auch beide im Ghettos, insofern ist das ganze Thema omnipräsent. Das hat mich sehr geprägt für mein ganzes Leben.
Für viele Jüdinnen und Juden der Zuwanderergeneration hat der 9. Mai noch immer eine große Bedeutung. Man meldet sich bei den Großeltern, bedankt sich bei ihnen für ihren aufopferungsvollen Kampf in der Roten Armee.
I'd worn my ragged coat so bare, the tattered sleeves were thin as paper. And so I took it to a tailor and asked him kindly for a repair. I made a joke and said this coat requires total restoration.
Dimitri Belkin gehört zu jenen Einwanderern, bei denen nur der Vater jüdisch war. Mit der jüdischen Tradition ist er in der Ukraine kaum in Berührung gekommen. Erst seine Auswanderung hat ihm diese näher gebracht.
Das Umfeld sozusagen meiner Familie war zu 80% jüdischer Herkunft, aber es gab null Tradition, null Religion. Es gab Rudimente von Jiddischen bei meinen Großeltern, väterlicherseits. Es gab mütterlicherseits gar keine Verbindung sozusagen, was sich später herausstellen sollte, dass ich hier in Deutschland das vervollständigen soll irgendwie, weil wir hatten auch keine Ahnung, wie das im Judentum geht.
In Dnepretowsk lebten damals gut 40.000 Jüdinnen und Juden. Mit einer einzigen Synagoge kaum mehr als ein Zimmer groß. Für Belkin selbst begann die Rückbesinnung auf die jüdischen Wurzeln seiner Familie in Deutschland mit der Geburt seines Sohnes.
Wenn man als Migrant in diesem Land, was nicht das migrantenfreundlichste Land bis heute ist, ziemlich nackt, also nackt im Sinne einsam, bitte sehr, hier ist das große Land, das große Leben, entscheide dich. Dann stellt man sich die Frage, was bist du denn? Wenn man diese banale, elementare Frage stellt und eine Antwort gibt, nicht fünf Antworten, ich bin russischsprachig, ukrainischsprachig, deutschsprachig, ich bin das, Historiker, sondern eine einzige. Und diese einzige Frage und diese einzige Antwort war für mich ein Jude.
Werden die jüdischen Bildungseinrichtungen, die Kindergärten und Schulen, Das Studienwerk Ehles auf lange Sicht die jüdische Identität und Gemeinschaft stärken? Das bleibe eine offene Frage, sagt Sandra Anusiewicz-Beer. Entscheidend sei letztlich, wie die junge jüdische Generation ihr Judentum tatsächlich im Alltag lebe und in die nächste Generation weitertrage.
Das ist der Gradmesser für jüdische Identität. Was bleibt? Ja? Sind es die Witze von Woody Allen oder ist es die gemeinsame Schabbatfeier am Freitagabend im Kreise der Familie? Also es kann natürlich auch sein, ich interessiere mich einfach für jüdische Themen und bin bei jedem Kulturfestival dabei. Vielleicht genügt das auch oder für viele genügt das sicherlich. Und die drücken ihre Verbundenheit darüber aus. Und da finde ich es spannend und denke ich, müssen wir abwarten, inwieweit da neue Impulse tatsächlich hervorgehen. Also auch die Religion weiterzuentwickeln und ob die Religion die passenden Antworten findet für die Bedürfnisse der jungen Studierenden.